Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Von der Hand in den Mund, die Working Class in Deutschland. So lautet das Thema der Denkfabrik 2022, dem wir in den nächsten Monaten in den verschiedensten Formaten nachgehen werden. Was heißt eigentlich heute Arbeiterklasse? Und wozu gehören eigentlich die, die keine Arbeit haben? In der heutigen Ausgabe der Kulturfragen will ich mit der Journalistin und Buchautorin Anna Meyer über Arbeitslosigkeit sprechen. Ein Thema, mit dem sie sich in ihrem Buch Die Elenden auseinandergesetzt hat. Guten Tag, Frau Meyer.
Guten Tag.
2021 lag die Arbeitslosenquote im Schnitt bei 5,7%. Das bedeutet, etwa 2,6 Millionen Menschen hatten keine Arbeit. Das war weniger als im Jahr davor. Wie würden Sie denn Arbeitslosigkeit definieren? Wer gehört dazu und wer nicht?
Es gibt ja verschiedene Definitionsansätze. Also zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit zählt diejenigen, die gerade in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind zum Beispiel, nicht mit als arbeitslos und zählt auch Menschen, die mit Hartz IV aufstocken, aber eigentlich arbeiten, ob das nur Teilzeitjobs sind oder einfach sehr gering bezahlte Jobs, dahingestellt zählt die auch nicht mit, obwohl die ja in das gleiche Armutslevel fallen in gewisser Weise. Und ich würde sagen, es sind alle Menschen, die aktuell keiner Erwerbsarbeit nachgehen. Das erfasst die Agentur für Arbeit auch als Menschen, die unterbeschäftigt im engeren Sinne sind.
So. Ich frage das auch deswegen, weil die Arbeitslosenquote seit den 80er Jahren bis 2005 eigentlich immer angestiegen ist und seitdem redet man von Entspannung. Andererseits wissen wir ja, dass wir es immer stärker mit dem Phänomen des Prekariats sozusagen zu tun haben, also mit Menschen, die zwar arbeiten, aber auf Aufträge angewiesen sind in unterschiedlichsten Berufen, ob das jetzt der Paketzusteller ist oder ob das die Journalistin ist.
Ja, als die Hartz-Reform Anfang der Nullerjahre kam, da ging es ja auch darum, dass man Löhne so niedrig macht, also dass man quasi die Arbeitslosigkeit, das Gehalt bei Nichtarbeit, kann man Arbeitslosengeld ja auch nennen, so sehr entwertet und so unwürdig macht, dass man sehr, sehr niedrige Löhne zahlen kann. Also Löhne von 2-3 Euro die Stunde. Davon hat man damals im Vermittlungsausschuss geträumt, dass das ginge. Natürlich sehen wir heute trotz Mindestlohn noch die Nachwirkungen davon. Also dass wir einfach einen riesigen Niedriglohnsektor haben, wo Menschen Jobs machen, die sich eigentlich nicht lohnen, die aber quasi von Steuerzahlern, wenn man das so sagen will, die durch staatliches Geld subventioniert werden, damit die Leute etwas zu tun haben. Wo man sich fragen muss, wo die Sinnhaftigkeit dabei ist, gerade wenn es Jobs sind, die jetzt nicht zu einer extrem hohen Lebensqualität führen für die Leute.
Also man könnte durchaus auch wieder Vergleiche ziehen zu einer Situation, sagen wir mal im 19. Jahrhundert, in der sehr viel gearbeitet wurde für sehr viel Geld. Trotzdem würden sich wahrscheinlich die Leute, die diesem Prekariat, um es mal so zu bezeichnen, angehören, vielleicht gar nicht als arbeitslos bezeichnen.
Nee, das kann gut sein. Wir lernen natürlich auch alle, dass Arbeitslosigkeit eigentlich das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann. Das ist die schlimmste Entwicklungsstufe, die man erreichen kann. Ich habe das Gefühl, durch Corona ist es ein bisschen besser geworden, weil Corona uns allen gezeigt hat, man kann vollkommen unverschuldet arbeitslos werden. Aber im Diskurs der letzten Jahrzehnte war es immer was, woran man selbst schuld ist. Und deshalb will man sich auf gar keinen Fall als arbeitslos bezeichnen, egal wie wenig man zu tun hat. Und egal, ob man gerade, ich weiß nicht, in der Woche eigentlich nur 4 Stunden einen kleinen Auftrag hat, man möchte das nie sagen. Und deshalb sind auch Sozialleistungen massiv unternutzt in den meisten Staaten. Also die Menschen versuchen eher auf irgendwie andere Weise durchzukommen, vom Geld ihres Partners zu leben oder von Ersparnissen zu leben, die sie aufzehren, bevor sie zum Sozialamt gehen. Und also da muss echt einiges passieren.
Wir müssen vielleicht noch mal klären, warum wir miteinander sprechen über Arbeitslosigkeit, denn Sie sind bei Eltern aufgewachsen, die Sie selber als Langzeitarbeitslose beschreiben. Das ist natürlich ein gewisser Erfahrungswert. Andererseits, Sie arbeiten jetzt bei der Zeit und das haben Sie auch mehrfach thematisiert. Sind Sie diesem Milieu oder haben Sie das Milieu gewechselt? Und das gibt Ihnen auch eine gewisse, sagen wir, Seriosität, um über genau dieses Thema zu sprechen. Würden Sie das auch so einordnen?
Absolut. Es ist ja leider so, dass man ungerne den Menschen, die selbst betroffen sind von Armut oder Langzeitarbeitslosigkeit, zuhört, weil die irgendwie nicht so sprechen, wie man das gerne hat und weil die auch nicht so aussehen, wie man das gerne hat. Die kann man nicht vor eine Kamera setzen und auch nicht so gut vor ein Mikrofon. Dann erzählen die immer so viel von sich, dann tut einem das leid. Und ich funktioniere da hervorragend, weil einerseits war ich bestimmt nicht schuld daran, dass ich von Hartz IV gelebt habe. Das fällt dann vielen Menschen leichter, mich ernst zu nehmen. Andererseits, ja, arbeite ich bei der Zeit und habe damit eine gewisse Seriosität, beziehungsweise bin Journalistin. Ich bin überhaupt etwas. Ne? Dieses Etwassein, das definiert sich ja eigentlich in unserer Gesellschaft nur über Arbeit. Das ist so ein bisschen die Krux für mich. Weil einerseits finde ich es gar nicht richtig, immer für Menschen zu sprechen und andererseits muss es ja auch irgendwer machen.
Haben Sie das Gefühl, das ist auch irgendwie eine paradoxe Situation, dass man über Arbeitslosigkeit auch erst dann reden kann oder ernst genommen wird, wenn man sich auch einer bestimmten Rhetorik bedienen kann, wenn man die sprachlichen Feinheiten, analytischen Feinheiten und so weiter benutzen kann, statt sozusagen direkt aus der Erfahrung heraus?
Ja, bei uns in der Gesellschaft haben ja Langzeitarbeitslose so eine Art von aussätzigen Status. Ich argumentiere im Buch, dass es eigentlich die neuen Leprakranken sind, die man so an den Stadtrand karrt und versorgt, aber bloß nicht mit denen zu tun haben will. Deshalb unterhalten sich Menschen ungern mit denen, beziehungsweise deshalb gibt es wenige gute Dokumentationen oder Reportagen über Menschen, die arbeitslos sind, weil die JournalistInnen immer mit so einem gewissen Blick von, das ist jemand Fremdes, das ist niemand, der ich sein könnte, auf die Leute blicken. Und natürlich nehmen einen gewisse Milieus eher ernst, wenn man sich vernünftig ausdrücken kann, beziehungsweise wenn man nicht von sich selbst redet und wenn man auch gut angezogen ist und wenn man einfach sich so ein bisschen gleich macht, dann können die nicht mehr behaupten, man würde nicht dazugehören oder sie können für sich selber nicht argumentieren, man wäre etwas Fremdes. Ich würde aber nur ganz kurz noch einmal sagen, es gibt viele Langzeitarbeitslose, die akademisch gebildet sind und die sich eigentlich sehr gut ausdrücken können. Und es ist nicht so sehr ihre Dummheit oder ihre Abgehängtheit, sondern es ist vielmehr ihre Existenz, die sie aus dem Diskurs ausschließt.
Ja, das, über das sozusagen das Antlitz des Arbeitslosen oder der Arbeitslosen würde ich auch gerne noch mit Ihnen sprechen. Also welche klischeehafte Vorstellung da vielleicht in der Gesellschaft auch verankert ist. Aber ich möchte ganz kurz zurückkommen auf das, was Sie gerade gesagt haben in Bezug auf den Vergleich mit Leprakranken. Das ist ja das, was letztlich eine Pathologisierung auch der Arbeitslosigkeit ist. Also Arbeitslosigkeit als Krankheit, das könnte man auch, und Sie beziehen sich auch darauf, mit Foucault erklären. Was ist das sozusagen für eine Form von Ausgrenzung, wenn man pathologisiert?
Wir können ja eigentlich alle nur in Gegensätzen denken. Also nichts ist gut, wenn nicht auch irgendwas schlecht ist. Und nichts ist hell, wenn nicht auch irgendwas dunkel ist. Ein Physiklehrer von mir hat immer gesagt, Schatten ist Fehlen von Licht. Und die Arbeitslosen sind heutzutage unser Schatten. Sind diejenigen, die falsch leben. Wenn man sich fragt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, was ist eigentlich richtig, dann kommt man immer irgendwann bei Arbeit raus. Und dabei, dass man irgendwas werden soll im Leben. Wenn Kinder Angst vor dem Tod haben, sagt man, aber schau, was du alles erreichen wirst und wie toll das Leben noch wird für dich. Du kannst das und das arbeiten. Das ist so ein Mechanismus, der uns allen total hilft. Und den kaputt zu machen, bedeutet für viele Menschen, sich maximal hinterfragen zu müssen. Und das ist deshalb sehr schwierig. Und wir brauchen diese Aussätzigen, wir brauchen diese Arbeitslosen. Und ich würde behaupten, das ist zumindest meine These nach allem, was ich gelesen und erfahren habe, dass es eigentlich seit dem Mittelalter so 1% der Gesellschaft gibt, die ausgeschlossen sind in europäischen Gesellschaften. Also man hat 1% der Bevölkerung zum Beispiel im 16., 17. Jahrhundert in so genannte Narrenhäuser verfrachtet, wo sie auch so sogar so kleine Arbeiten machen mussten, wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen letztendlich heutzutage, was sich dann aber überhaupt nicht gerechnet hat. Und das waren eben Häuser, wo psychisch Kranke, Arbeitslose gelebt haben, aber meistens überschneidet es sich irgendwann, weil Arbeitslosigkeit eben psychisch krank macht und psychische Krankheit zu Arbeitslosigkeit führt. Also es geht Hand in Hand. Und das gibt es heute eben auch noch.
Wir brauchen auch genauso die Aufsteigergeschichten. Und diese Aufsteigergeschichten, davon gibt es ja auch einige, die in der letzten Zeit Erfolg hatten. Ich finde, ein ganz interessantes Beispiel ist das Buch von Stephanie Land, Made, das Vorlage für eine ziemlich erfolgreiche Serie war, in der eine alleinerziehende Mutter, die sich aus einer, wie man das so sagt, toxischen Beziehung befreit, putzen geht, um ja ihr Kind großzuziehen und sich sozusagen ein eigenes Leben irgendwie aufzubauen, um diesen Begriff jetzt mal zu benutzen. Was glauben Sie, warum sind diese Geschichten eigentlich so erfolgreich?
Weil sie uns bestätigen in der Annahme, dass man selber schuld ist, wenn man zur Unterschicht gehört.
Dass und dass Leistung letztlich dann dazu führt, dass man es besser haben kann?
Exakt, dass man hätte härter arbeiten können, wenn es einem schlecht geht, dass man hätte bessere Entscheidungen treffen können. Und dann wiederum, dass man selbst, das denkende Ich, dass das niemals arbeitslos werden wird, niemals einen Schicksalsschlag erleiden wird, weil es sich ja vernünftig verhält und die richtigen Entscheidungen trifft und sich Mühe gibt. Was natürlich totaler Quatsch ist. Also immer wenn mir das gesagt wird, dass meine Geschichte ja zeige, dass Hartz IV doch nicht so schlimm ist, weil man kann ja dann immer noch Zeitredakteurin werden, sage ich, dass ich eine vollkommene statistische Ausnahme bin. Die meisten Leute, die mit arbeitslosen Eltern aufwachsen, werden nicht Zeitredakteure. Die meisten Leute, die mit arbeitslosen Eltern aufwachsen, machen nicht mal Abitur, gehen auf keinen Fall studieren. Viele von denen tatsächlich werden einfach selber arbeitslos, weil sie sich mit der Welt nicht auskennen, weil es ihnen ja auch keiner zeigen kann, weil sie nie was anderes gesehen haben. Und da kann man noch so viel von Bildung sprechen. Wenn du in einem Plattenbau wohnst, wo alle zum Prekariat gehören, arbeitslos sind, Niedriglohnjobs machen und den Staat immer nur als drohendes, unterdrückendes Element erleben, dann denkst du nicht, oh toll, ich gehe jetzt mal raus und lerne was, damit ich hier teilnehmen kann an dieser Gesellschaft. Also warum sollte man auch?
Es gibt auch eigentlich keine, oder zumindest ist das Ihre Erfahrung, keine Ermutigung der staatlichen Behörden dazu, denn Sie wurden aufgefordert, mit 16 Jahren doch jetzt vielleicht mal eine Ausbildung zu machen, statt Abitur zu machen.
Ja, das ist ein ganz normaler Prozess, wenn man den Status wechselt vom Kind zum Schüler. Also ne, man ist quasi als Kind ausgenommen davon, regelmäßig zum Arbeitsamt zu gehen, weil man ja ein Kind ist. Und wenn man dann aber älter wird und ausgenommen ist, weil man eine Schulbildung durchläuft, dann wird man eben gefragt, beziehungsweise bekommt man so einen Drohbrief vom Arbeitsamt, wo drin steht, ja, Frau Meier, Sie müssten sich jetzt hier zu einer Ausbildung beraten lassen, zu Ihrem weiteren Lebensweg beraten lassen von uns. Und ansonsten werden wir Ihre Hartz-IV-Sätze kürzen. Mir hat mal jemand auf einer Veranstaltung gesagt, naja, den Brief bekommt doch jeder, der aufwächst vom Arbeitsamt irgendwann, dass man sich beraten lassen kann. Ich würde sagen, nein, zumindest habe ich das von Freunden nicht gehört, aber auf jeden Fall bekommt nicht jeder diesen Brief mit der Drohung, man würde das Kindergeld kürzen, wenn derjenige sich nicht beim Arbeitsamt beraten lässt. Ich glaube, die Arbeitsämter könnten das gar nicht leisten, so viele Jugendliche zu beraten. Das betrifft dann eben nur die, die von Hartz IV leben.
Diese Behördengänge gehören ja auch zu einer Dynamik und Formulare ausfüllen und was eben alles noch dazugehört, zu einer Dynamik der, ja, man kann sagen Dynamik der Armut, die unglaublich zeitaufwendig ist. Also wenn man mit wenig Geld auskommen muss, dann muss man sehr viel Zeit investieren, zum Beispiel in Preise vergleichen, lange Wege für günstige Ware zurücklegen, Anträge stellen und so weiter. Wie dominant ist dieser Faktor Zeit bei der Arbeitslosigkeit?
Mir erzählen immer mehr Sozialpädagogen zum Beispiel, dass sie Menschen erleben, die irgendwann total gelähmt sind, die diese Anträge nicht mehr ausfüllen können. Mir schreiben auch Menschen, die das Gefühl haben, dass sich alle Ämter miteinander gegen sie verbündet haben. Also die das Gefühl haben, dass sich alle untereinander über sie austauschen. dass sie, wenn sie eine Zugfahrkarte kaufen, dass dann irgendwie das Arbeitsamt davon mitbekommt. Also stellt sich so eine Art Unterdrückungs-Verfolgungswahn ein. Also man bekommt quasi am Montag einen Brief, dass man am Donnerstag zu einem Beratungstermin kommen muss. Und wenn man da nicht in der Stadt ist oder wenn man nicht kann, dann wird einem das Geld gekürzt. Also beziehungsweise die Sanktionen sind jetzt gerade ausgesetzt unter der neuen Regierung. Aber das ist natürlich total hart, weil man jeden Tag mit der Sorge lebt, jetzt mache ich wieder irgendwas falsch.
Unter dem Aspekt muss man eigentlich die Präambel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, als zynisch empfinden.
Auf eine Weise, ja.
Also wenn man auch nochmal schaut, welche Bemessungsgrundlagen eigentlich angesetzt werden, um zu beurteilen, was jemand, der keine Arbeit hat, braucht und was er nicht braucht. Urlaub zum Beispiel braucht er offensichtlich nicht.
Ja, dann wird eben immer gesagt, warum soll man in den Urlaub fahren, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist, was natürlich zynisch ist, weil es ist ja, das Zuhause wird ja immer schlimmer, je länger man dort ist. Also ich freue mich, wenn ich nach 8 Stunden nach Hause komme, aber jemand, der den ganzen Tag in seiner Wohnung ist, möchte vielleicht gerne mal einfach nur einen Tag aufs Meer gucken oder so. Aber das sind ja alles Kleinigkeiten im Vergleich zu der strukturellen Ungerechtigkeit, die dahinter steht. Nämlich, dass zur Berechnung der Hartz-IV-Sätze das Konsumverhalten des ärmsten Teils der Bevölkerung herangezogen wird. Also, dass man guckt, was kaufen sich eigentlich Menschen, die wirklich, wirklich, wirklich wenig Geld haben. Und dann macht man daraus quasi die Grundlage für den Hartz-IV-Satz, der dann nochmal weniger sein sollte. Das ist natürlich nicht fair, beziehungsweise dass Kosten umgerechnet werden. Also dass die Kosten, die früher es gibt dann manchmal so Umschwünge, wenn sich was ändert, dass man die Kosten für Autos nicht mehr inklusive hat und dafür hat man dann ein bisschen mehr für was anderes oder so. Also dann sollen Hartz-IV-Empfänger auf einmal doch kein Auto mehr haben. All diese Dinge zeigen eigentlich nur, wie willkürlich das alles ist.
Es gibt ja auch ein gewisses Ausstellen von Arbeitslosigkeit in den Medien, das im Prinzip auch immer nach dem gleichen Muster verläuft, das eigentlich eine, ich will es mal so provokant formulieren, eine hässliche Fratze hat oder eine groteske Fratze vielleicht auch. Inwiefern hat das auch eine Funktion?
Das hat genau diese Abgrenzungsfunktion, dieses, die leben falsch und ich mache alles richtig, was letztendlich natürlich total reinspielt in die Hände der sogenannten Leistungsgesellschaft, was den Arbeitgebern in Deutschland total hilft, weil die Leute denken, damit ich nicht so ende wie die Leute auf RTL 2 im Nachmittagsprogramm, muss ich mich noch mehr anstrengen. Und ich darf nicht eine Stunde am Tag den Kopf auf den Tisch legen und ein Nickerchen machen im Büro, sondern ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss noch mehr machen, das ist nie genug, weil wenn ich das nicht mache, dann bin ich irgendwann die Faulen im Fernsehen. Das erhält das. Und natürlich leben wir nicht in einer Leistungsgesellschaft. Also natürlich hat Leistung nichts mit dem zu tun, was man im Leben erreicht. Es gibt viele Leute, die haben wahrscheinlich deutlich härter gearbeitet und deutlich mehr geleistet als ich und verdienen heute weniger. Beziehungsweise sie leisten jeden Tag viel, viel mehr für diese Gesellschaft und verdienen weniger. Das fällt aber ganz vielen Leuten schwer, einfach als Ungerechtigkeit zu erkennen und so anzunehmen, dass das halt falsch ist. Sondern die versuchen dann, sich die Welt herzuleiten. Also sich herzuleiten, warum sie eigentlich so reich sind und die anderen so arm. Und da helfen dann natürlich solche Sendungen, weil man quasi ein Beispiel dafür bekommt, die sind so arm, weil sie sind halt auch echt doof.
Ich meine, das Interessante ist ja vielleicht, dass es gerade in den letzten Jahren viele Gerechtigkeitsdebatten in unserer Gesellschaft gibt. Wer teilhaben darf, wer sprechen darf. Die sind oft auch moralisch grundiert. Trotzdem würde ich sagen, die Arbeitslosen sind dabei eigentlich komplett ausgeblendet. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, ich würde sagen, es wird jetzt seit Corona besser. Wie schon gesagt, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die dem ganzen Diskurs gut getan hat, traurigerweise. Andererseits, ich finde auch, man muss viel mehr, also man muss immer überall viel mehr hingucken. Das ist so eine doofe Floskel, wenn man über Themen redet. Aber man muss auch viel mehr auf den Niedriglohnsektor gucken. Weil natürlich ermöglicht ein höherer Mindestlohn auch höhere Hartz-IV-Sätze. Und trotzdem muss man über das neue Bürgergeld immer weiter sprechen und es immer weiter kritisieren, was dann demnächst kommen wird oder zumindest ganz genau hinschauen. Aber dieser Niedriglohnsektor hat ja das Problem, dass die Leute sich wirklich kaputt machen und menschenunwürdig behandelt werden, genauso wie Hartz-IV-EmpfängerInnen menschenunwürdig behandelt werden. Ich mag das Wort Spaltung nicht, aber wir haben ein riesiges Ungerechtigkeitsempfinden in der Gesellschaft bei vielen Leuten. Ich glaube sogar auch bei den Leuten, die viel Geld haben, weil die ja auch merken, dass da irgendwas falsch läuft.
Es gibt doch auf jeden Fall, ich glaube, das können wir auch statistisch so festhalten, eine immer größer werdende Ungerechtigkeit in der Verteilung von Kapital und Eigentum. Und da zeigt sich ja schon eine Spaltung insofern, als dass es auch eine sozusagen Polarisierung in negativ und positiv gibt, um es jetzt mal so auszudrücken. Also diejenigen, die besitzen, die haben immer mehr und diejenigen, die wenig bis nichts besitzen, die werden immer mehr.
Es ist ja eigentlich auch ganz logisch, dass das so passiert, weil natürlich, also es gibt ja dieses bescheuerte Sprichwort, wer hat, dem wird gegeben, aber es stimmt eben einfach. Also wenn man zum Beispiel viel Geld in sein Aktiendepot legt, dann wird daraus verhältnismäßig viel Geld. Also 5% von 300.000 sind deutlich mehr als 5% von 1.000. Gleichzeitig wachsen zum Beispiel Immobilienvermögen, ohne dass die Leute da irgendwas für tun. Vielleicht ein bisschen vermieten, mal einen Handwerker anrufen, ja. Oder Bodenpreise steigen, ohne dass diejenigen, die Boden besitzen, irgendeine Leistung erbringen würden. Man kann eigentlich fast ohne Erbschaftssteuer alles an seine Kinder herschenken und vererben, was man so über sein Leben angesammelt hat an Vermögen, weil der Staat sich da eben nicht rantraut. Und dieses Denken kommt aus einer Zeit, wo quasi die Menschen tatsächlich sich nach dem Zweiten Weltkrieg durch Arbeit ihr ein Familienhaus erarbeitet hatten. Und man gesagt hat, ja gut, ich kann ja jetzt nicht an das mühsam abbezahlte ein Familienhaus rangehen beim Erbe. Aber da sind wir eben schon lange nicht mehr. Sondern es gibt wirklich eine Art von unmoralischem Reichtum, der eigentlich nur noch ironisch ist, beziehungsweise der für diejenigen, die kein Vermögen haben, was immer noch sehr, sehr viele sind, finde ich, zeigt, dass es um sie nicht geht und dass sich niemand darum kümmert, was mit ihnen ist. Und insofern würde ich sagen, wir alle leben einfach in Leben, was viele Dinge angeht, in einer kognitiven Dissonanz. Also wenn ich mir ein schönes Kleid bestelle, dann weiß ich, dass das woanders Leid verursacht hat, dass jemand das nähen musste und nicht zur Toilette gehen durfte, während er genäht hat. Wenn wir Fleisch essen, wissen wir, dass jemand dafür sterben musste, dass jemand ein Schwein geschlachtet hat in einer Halle und es zweiteilen musste. Das sorgt dafür, dass wir permanent eigentlich mit uns nicht okay sind, weil man nichts richtig machen kann, wirklich. Als Konsument, aber auch als Vermögender.
Wäre eigentlich ein Staat ohne Arbeitslosigkeit wünschenswert? Würde die Gesellschaft dann funktionieren?
Es gibt einen Ansatz, den ich sehr interessant finde. Also man wird nie Vollbeschäftigung haben. Ne? Dieser Traum der Vollbeschäftigung, da sind wir ja jetzt fast.
Also zumindest nicht im Kapitalismus.
doch. Alle Unternehmen suchen ja gerade Personal und trotzdem gibt es Arbeitslosigkeit. Das heißt, dieser Traum Vollbeschäftigung existiert nicht. Und man muss deshalb dafür sorgen, dass es den Arbeitslosen besser geht, beziehungsweise dass es denen besser geht, die gerade am sogenannten freien Markt keine Arbeit finden. Aber man muss das nicht unbedingt tun, indem man für sie auf dem freien Markt Erwerbsarbeit erfindet und sie in einem Unternehmen den Hof fegen lässt und das von Steuergeldern bezahlt, sondern ich finde einen sehr guten Ansatz, die Idee eines staatlichen zweiten Arbeitsmarkts. Also, dass wir an den Stellen, wo Menschen gebraucht werden, in der Zivilgesellschaft, bei Initiativen oder einfach um Schulkindern über die Straße zu helfen, um in Altenheimen den Leuten mal was vorzulesen. Einfach überall da, wo es zu wenig Menschen gibt, die sich kümmern, dass man da Menschen einsetzt, die gerade keinen Job haben. Das hat zwei positive Dinge, die das mit sich bringt. Erstens würden die dafür normal bezahlt werden, würden Geld bekommen, würden in die Rentenversicherung einzahlen und so weiter und so fort. Zweitens hätten sie das Gefühl, etwas zu nützen. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Dieses Bedürfnis von Menschen, Sinn zu finden in Arbeit. Natürlich würde ich mir wünschen, dass es anders wäre, dass wir Sinn finden könnten darin, dass wir sehr gerne malen oder so. Das wäre meine ideale Vorstellung einer Gesellschaft, dass man sich nicht nur über die Arbeit definiert. Aber das können wir, glaube ich, innerhalb der nächsten Jahrzehnte erstmal nicht ändern. Was wir aber ändern können, ist, dass jeder immer etwas zu tun hat, was ihn einigermaßen in dieser Gesellschaft hält.
Sagt die Journalistin und Buchautorin Anna Meyer, mit der ich in diesen Kulturfragen über Arbeitslosigkeit und deren Funktion für die Gesellschaft gesprochen habe. Im Anschluss hören Sie die Sendung Kultur heute. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.